In diesem Jahr erscheint der Grundrechte-Report in seinem 10. Jahr. Was fällt Ihnen denn dazu ein?
Die Erosion der Grundrechte schreitet rapide fort. Die Staatsorgane haben sich angewöhnt, die Grundrechte nicht mehr zu achten. Ich mache das fest an zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die ich selber mitbewirkt habe. Die Entscheidung gegen die Wanze in der Wohnung, also gegen den großen Lauschangriff 2004, und die Entscheidung gegen das Luftsicherheitsgesetz im Jahre 2006. Beides sind fundamentale Entscheidungen, die rügen, dass das Parlament, die Regierung und auch der Bundesrat das fundamentale Prinzip der Verfassung, Schutz der Menschenwürde, nicht beachtet haben. Die Entscheidung zur verdachtsunabhängigen Rasterfahndung, die vor kurzem ergangen ist, ist noch zu nennen. Also, die Staatsorgane haben sich angewöhnt, bei der Bekämpfung des Terrorismus über fundamentale Prinzipien der Verfassung hinwegzusehen. Noch schlimmer, nach den Entscheidungen des Verfassungsgerichts haben ein Teil der Staatsorgane die Absicht bekundet, diese Entscheidung nicht zu respektieren. Der Innenminister Schäuble hat beispielsweise zum Luftsicherheitsurteil gesagt, die Bundesrepublik Deutschland werde damit zum Geisterfahrer im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Also das Bundesverfassungsgericht in den Augen des Verfassungsministers ein Geisterfahrer. Und der Innenminister Beckstein aus Bayern hat zum Rasterfahndungsurteil gesagt, dies sei ein schwarzer Tag bei der Bekämpfung des Terrorismus. Also die Reaktion zeigt eine Verachtung gegenüber dem Gericht. Und es kommt noch schlimmer. Der Verteidigungsminister hat nichts Besseres vor, als nun zu versuchen, die Verbrechensbekämpfung zum Verteidigungsauftrag zu machen. Das heißt also, das Kriegsrecht bei der Verfolgung von terroristischen Verbrechen einzuführen. Also der Versuch einer glatten Umgehung dieses fundamentalen Urteils. Das heißt also, wir sind in einer sehr kritischen Situation, was diesen Teil der Grundrechte angeht. Ich würde mir wünschen, eine bundesweite Bewegung, ich sage das schon seit Jahren, rettet die Grundrechte. Wir erleben und erfahren diesen Prozess im Grunde seit der Reaktion des Gesetzgebers auf den RAF-Terrorismus. Wir sind in einer Phase der innenpolitischen Aufrüstung seit einigen Jahrzehnten.
Wenn Sie sagen, das läuft schon seit ein paar Jahrzehnten, fällt da der Beginn dieser Phase vielleicht sogar noch in die Zeit, als Sie selber Innenminister gewesen sind?
Ich habe versucht, Teil der Terrorismusgesetze abzubauen. Ich habe den sogenannten radikalen Erlass 1979 aufgehoben. Es gab da eine Gegenbewegung. Wir haben den Datenschutz wieder zu seinem Recht verholfen bei der Abwägung zwischen polizeilichen Ermittlungsnotwendigkeiten und Datenschutz. Die Stimmung hat sich geändert. Das heißt also, diejenigen, die zur Wahrung der inneren Sicherheit die Freiheitsrechte einschränken, können das ohne weiteres tun. Diejenigen, die die Freiheit verteidigen, müssen beweisen, warum das notwendig ist. Es ist auch eine merkwürdige Rechtskonstruktion eines Grundrechts auf innere Sicherheit in die Diskussion gekommen. Seit einigen Jahren, meine Verfassung kennt ein solches Grundrecht nicht. Innere Sicherheit ist eine Möglichkeit zur Bewahrung der Freiheit. Also die Freiheit ist das oberste Grundrecht und die Angst wird mit Gefahren begründet, die zum Teil nur gefühlte Gefahren sind und eben auch Gefahren sind, die man nicht ausschließen kann. Auch das gehört dazu, dass man dem Wähler sagt, es gibt Gefahren, die wir gar nicht verhindern können. Wir können die Risiken mindern. Also hier wird einer leider im Vergleich mit der Situation der 70er Jahre sehr gleichgültig geworden in der Öffentlichkeit, etwas vorgemacht und sie lässt sich regelmäßig über den Tisch ziehen.
Könnte es vielleicht sein, dass auch die Zuspitzung der sozialen Konflikte, ich sag mal Massenarbeitslosigkeit, dazu führen, auch langfristig diese autoritären Trends zu verstärken?
Das will ich nicht ausschließen. In der Gesellschaft gibt es andere Prioritäten, nicht? Die Menschen sind ganz anderen Sorgen geplagt und die Gesellschaft ist davon geprägt. Die gesellschaftlichen Milieus driften auseinander. Wachsende Armut, Unterprivilegierung, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man Themen wie Datenschutz keine so große Aufmerksamkeit schenkt. Aber das ist ein ganz gefährlicher Prozess. Beim Datenschutz übrigens ist der Prozess nicht nur im Gange auf Seiten der Staatsorgane, sondern auch auf Seiten der Privaten. Nicht? Die Bespeicherung des Verbraucherverhaltens beispielsweise ist eine ganz große Gefahr. Das Schlimme ist, dass wir zu einem Volk der Verdächtigen werden. Wir sind wirklich schon in einem Überwachungsstaat. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat das noch einmal deutlich gemacht, wo also Hilfspersonal der Prüfung des Verfassungsschutzes unterzogen wird. Der Radikalenerlass ist also wieder da für Putzfrauen und Feuerwehrleute bei den Stadien. Weil man die Verdächtigen nicht kennt, bezieht man also den normalen Bürger ein. Im Grunde müssen wir in vielen Situationen nachweisen, dass wir nicht verdächtig sind. Also die Verdachtsabhängigkeit von Fahndung zerrinnt und verliert sich im Nebel. Jetzt wird auf Teufel komm raus gefahndet und die Rasterfahndung nach dem 11. September, die wir von Anfang an kritisiert haben, die auch nicht wirkungsvoll ist, keine Erfolge gebracht hat, bezieht eben große Gruppen der Bevölkerung aufgrund von vagen Merkmalen ein und das hat das Verfassungsgericht jetzt gestoppt.
Steckt dahinter einfach nur ein bestimmter Affekt von Angst in einer immer komplexer werdenden Welt oder vielleicht doch auch eine kalkulierte Konzeption, eine Staatskonzeption, die mit der, die Sie vertreten, vielleicht nicht mehr allzu viel zu tun hat?
Ja, es ist ja merkwürdig. Einerseits wird dafür plädiert, dass der Einzelne mehr Verantwortung zu übernehmen hat bei seiner Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge beispielsweise, dass also der Staat sich zurückzieht. Andererseits haben wir den bevormundenden, überwachenden Staat im Bereich der inneren Sicherheit und die neue Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus wird einfach benutzt, von den Konservativen immer neue Forderungen zu stellen. Wir haben ja eine Serie von Debatten in der Geschichte der Bundesrepublik, die immer wieder neue Verschärfungen der Sicherheitsgesetze gebracht haben. Ich denke an die gespenstische Debatte über das organisierte Verbrechen. Monatelang, jahrelang hat man über das organisierte Verbrechen geredet. Keiner wusste genau, was das ist. Das Verfassungsgericht hat vergeblich versucht, in einem der Verfahren, die wir geführt haben, herausarbeiten zu lassen durch die Staatsorgane, was eigentlich organisiertes Verbrechen ist. Dann gab es Monate Debatten über ein sogenanntes Vermummungsverbot. Es brandete immer hoch neue Wellen der Erregung und die größte Erregung der letzten Zeit war eben der 11. September und zur Beruhigung wurden diese Schiele-Gesetze eingebracht. Zum Teil sind sie durchaus berechtigt, aber zum Teil sind sie hochgefährliche Einbrüche in persönliche Freiheitsrechte und sind eben Symbolhandlungen der Bevölkerung, soll etwas vorgemacht werden.
Sie haben ja zusammen mit Burkhard Hirsch und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger erfolgreich mehrfach vor dem Verfassungsgericht geklagt gegen Aushöhlung von Grundrechten. Wenn ich jetzt mal zu Ihrem nächsten Projekt sozusagen kommen darf. Und zwar geht es dabei um ein Thema mit dem etwas komplexen Namen Vorratsdatenspeicherung bei der Telekommunikation. Was ist denn das eigentlich?
Naja, es ist in Europa beschlossen worden, dass die Telefonverbindungen, die man speichern kann, Festnetz wie Handy, festgehalten werden, gespeichert werden und zwar auf eine längere Zeit und dass dann die Sicherheitsbehörden bei Bedarf feststellen können, wer mit wem wann telefoniert hat. Und das eben millionenfach in einem Verfahren, dem auch das Europäische Parlament zugestimmt hat, das mir wirklich sehr merkwürdig erscheint. Also eine kritische Diskussion hat eigentlich viel zu wenig hier stattgefunden. Und der Bundestag steht vor der Frage, ob er dem zustimmt. Die Bundesregierung hat zugestimmt, die europäischen Parlamentarier haben zugestimmt. Also ich sehe darin einen massiven Eingriff in die Grundrechte, die ja nicht nur eine nationale, deutsche Dimension haben, sondern auch eine europäische Dimension. Und deshalb, da es ein europäischer Rechtsakt ist, bereiten wir eine Klage beim Europäischen Gerichtshof vor. Das Verfassungsgericht in Deutschland wird erst zuständig, wenn es ein deutsches Gesetz gibt.
Worin besteht denn die konkrete Grundrechtsgefahr, die sich nach Ihrer Auffassung aus der Vorratsdatenspeicherung ergibt?
Die Gefahr besteht darin, dass der Schutz des Persönlichkeitsrechts, dass das Recht jedes Einzelnen umfasst, zu kommunizieren, nicht privat bleibt, sondern auch bei Unverdächtigen, bei allen, die telefonieren, festgehalten wird. Und auch wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass die Daten nicht hemmungslos benutzt werden können, ist der Umfang der Speicherung ohne Anlass und die Dauer der Aufbewahrung anfechtbar.
Sind wir denn in den Augen derjenigen, die solche Konzepte konstruieren, sozusagen allesamt potenzielle Verbrecher?
Ja, so sieht es aus, nicht wahr? Also hier wird eine Totalprotokollierung der Telekommunikation vorgenommen. Und das kann man ja eigentlich nur dann tun, wenn man sagt, wir gehen zunächst mal davon aus, dass hier alle in Frage kommen. Wir sind wirklich auf dem Weg in einen Überwachungsstaat. Ich habe lange gezögert, eine solche Aussage zu machen. Aber wir werden unser blaues Wunder erleben. Wir sind weit über Orwell hinaus. der ja noch die Schreckensvision hatte, dass durch Kameras auf öffentlichen Plätzen unsere Bewegungen kontrolliert werden. Das geschieht ja auch schon. Ich sage voraus, dass alles, was technisch irgendwo möglich ist, eines Tages unter diesem Druck Sicherheit herzustellen, die gar nicht herzustellen ist, gemacht werden wird. Also, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn ich jetzt unter einer Mautbrücke auf der Autobahn herfahre, stelle ich mir vor, dass ich künftig dort registriert werde. Es werden die Fahrten registriert, auf Vorrat, sage ich Ihnen voraus. Weil man sagt, man kann sie eines Tages nutzen. Bei einem Banküberfall in Köln kann man dann darauf zurückgreifen, wer ist denn diese Strecke gefahren, und dann hat man aus tausend von Autos möglicherweise einen. Das sind zum Teil ganz untaugliche Mittel, und es sind vor allen Dingen Mittel, und da greife ich auf die Entscheidungen des Verfassungsgerichts in unseren Sachen zurück, Banz in der Wohnung, Luftsicherheitsgesetz, die ihre Grenze nicht finden dort, wo das Verfassungsgericht und die Verfassung die Grenze sieht, nämlich beim Schutz der Menschenwürde. Nicht alles, was zum Erfolg der Strafverfolgung beitragen kann, darf gemacht werden. Nicht jedes Gespräch in der Wohnung darf abgehört werden, auch wenn man damit die Chance hätte, einen Täter zu überführen. Das heißt also, es gibt Grenzen. Übrigens haben die Grünen beim Luftsicherheitsgesetz mitgemacht, nicht? Es ist keineswegs nur so, dass das die Konservativen machen, von dem SPD-Mitglied Schily mal ganz zu schweigen, nicht wahr? Ich hoffe, dass die Parteien in der Opposition jetzt Tritt fassen und endlich die Große Koalition auf diesem Gebiet kontrollieren. Was sie zurzeit mit dem BND machen, ist kümmerlich. Die politische Verantwortlichkeit für die verfassungswidrigen Eingriffe in die Pressefreiheiten müssen festgestellt werden. Das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also ich hoffe, dass durch ständiges Bohren doch ein stärkeres öffentliches Bewusstsein für diese Bedrohung der Freiheit entsteht. Es ist nicht da.
Stichwort Menschenwürde. Möchten Sie sich vielleicht auch zur beobachtbaren Entgrenzung des Foltertabus äußern?
Wir haben ja eine Serie von merkwürdigen, gefährlichen Diskussionen gehabt. Also wir haben Maßnahmen gehabt im Bereich der Einschränkung des Datenschutzes. Wir haben eine Vielzahl von Fällen der Beschränkung der Pressefreiheit in den letzten Jahren gehabt, nicht nur den BND-Fall. Und wir haben eben eine Folterdiskussion gehabt, die erschreckend ist, weil nämlich auch von namhaften Verfassungsrechtlern, einigen wenigen, die Meinung vertreten wurde, unter gewissen Umständen sei Folter gerechtfertigt. Da gibt es diesen Begriff der sogenannten Rettungsfolter. Wenn man also jemanden retten kann, müsste es doch möglich sein, Folter anzuwenden. Wenn man diese Tür zur Folter nur ein bisschen aufmacht, ist man bereits in Teufelsküche. Das darf auf keinen Fall geschehen. Und ich will jetzt nicht die ganzen Gegenargumente vortragen, aber ein Staat, der foltert, ist in meinen Augen unvorstellbar. Er muss in Kauf nehmen, dass er bestimmte Dinge nicht zur Kenntnis bekommt, die er möglicherweise, aber nur möglicherweise erfährt, wenn er foltert. Wobei ganz praktische Fragen eine Rolle spielen. Wer foltert denn? Ja, welcher Arzt beobachtet das? Wie weit darf Folter gehen? Darf man einem zu foltern das Bein brechen? Das wächst ja wieder zusammen. Gibt es dann Folterkammern bei den Landgerichten, die anordnen, wie Folter stattzufinden hat? Man muss sich die Abstrusität der Situation vor Augen führen. Aber in der Bevölkerung gab es durchaus eine Stimmung, die angesichts der Kindesentführung in Frankfurt gesagt hat, warum nicht? Und dem müssen wir entschieden entgegenwirken.
Sie haben vor ein paar Monaten im Kölner Schauspielhaus, da gab es eine Veranstaltung zur Situation der Sans-Papiers, der Papierlosen, Illegalen in Deutschland, recht leidenschaftlich dazu aufgerufen, es wird Zeit, dass wir endlich für unsere eigenen Grundrechte auf die Straße gehen. Als ehemaliger Innenminister. Das haben Sie doch wohl ernst gemeint.
Das meine ich ernst, das habe ich wiederholt in den letzten Jahren gesagt. Und es ist ja geradezu absurd, wenn wir von einbürgerungswilligen Menschen einerseits zu Recht Verfassungstreue verlangen und auf der anderen Seite geradezu systematische Verfassungsmissachtung auf Seiten der Staatsorgane. Das passt doch nicht zusammen. Ich nenne jetzt mal das Wort, was mir nicht gefällt und was ich auch nicht definieren kann. Wenn wir von Leitkultur reden, dann ist es doch in erster Linie und sind es doch die Grundsätze unserer Verfassung, nicht wahr? Auch das Element des Sozialstaates, das in der Verfassung drin steckt, das Element des säkularen Staates, in der keine Kirche staatliche Entscheidungen dominiert. Also alles das, was in den Grundrechten drin steckt, dieses Erbe der Aufklärung muss doch bewahrt werden und darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, wie das in den letzten Jahren immer wieder geschehen ist bei der Bekämpfung des Verbrechens. Und ich finde auch bedauerlich, dass nur ein Teil der öffentlichen Meinung diese Themen für wichtig hält. Also es gibt eine unendliche Schwatzhaftigkeit, ob wir uns nun wohlfühlen sollen, ob wir Deutschland sind und alle möglichen Anzeigenserien und manchmal wirklich einfältige Aktionen werden gemacht. Ich würde mir wünschen, dass mal eine große Kampagne stattfindet, rettet die Grundrechte. Wo also auch Leute, die gehört werden, zum Beispiel der PEN-Kongress, habe ich nichts davon gehört. Nun gut, es war ein internationaler PEN-Kongress. Aber der internationale PEN-Kongress hätte sich beispielsweise damit befassen können, dass der Menschenrechtsschutz durch die Bekämpfung des Terrorismus großen Schaden nimmt, weil die Bekämpfung des Terrorismus das Menschenrechtsthema wegdrückt. Es reicht schon, wenn ein Staat den Al-Qaida-Terrorismus bekämpft und dann lässt man ihn in Ruhe. Beispiel Libyen, nicht wahr? Oder Beispiel Saudi-Arabien. Das heißt also, der Menschenrechtsschutz, das beklagen auch die Menschenrechtsorganisationen, ist wirklich international in einer Krise durch die Terrorismusbekämpfung. Das hätte intoniert werden müssen. So wichtig es ist, die Gefahren zu nennen, die von Amerika ausgehen in der Auseinandersetzung mit dem Iran. Aber unsere Verantwortung für den weltweiten Menschenrechtsschutz, der muss hier eine Rolle spielen. Und ich bin zum Beispiel seit Jahren tätig, um diese Massenverbrechen im Darfur zum Gegenstand der Kritik zu machen und Vorschläge zur Verhinderung, also diese größte humanitäre Katastrophe, die zurzeit existiert, im Sudan existiert, in der Provinz Darfur, fordert also unsere politische und diplomatische Aktion und auch, wenn nötig, den Einsatz unserer Bundeswehr, was hier ja sehr zögernd nur gesehen wird, dass man zum Menschenrechtsschutz nicht nur Resolutionen verabschiedet und Hilfslieferungen in Flüchtlingslager schickt, sondern eben auch Frieden herstellt und Frieden zu bewahren hat in Situationen, wo Regierungen die eigene Bevölkerung massakrieren und nicht mehr schützen.
Nun haben wir ja in den letzten 20 Minuten ein recht pessimistisches Bild gezeigt. Sehen Sie denn irgendwelche Ansätze für Hoffnung oder etwas Besseres?
Es gibt eine sehr stark interessierte Minderheit in unserem Land. Der Grundrechtsreport wird ja von so einer Bewegung getragen. Auch die Menschenrechtsorganisationen sind hier zu nennen. Und die Tatsache, dass beim Luftsicherheitsgesetz 6 Bürger in der Lage waren, ein ganzes Gesetz zu kippen, nicht wahr? Die Feststellung des Gerichts, das Urteil lautet: erstens, das Luftsicherheitsgesetz ist nichtig, also gehört im Papierkorb. Zweitens, den Beschwerdeführern werden die notwendigen Auslagen erstattet. Das war das Urteil. Und das haben 3 Juristen und 3 Flugkapitäne erstritten. Die Möglichkeit, dass 6 Bürger die Mehrheit des Bundestages und den Bundesrat in die Schranken weisen können, das ist ein ganz positives Element zum Schutz der Grundrechte. Das Verfassungsgericht ist hier unentbehrlich. Und es findet ja ein Prozess statt, den ich auch in der Reaktion auf das Luftsicherheitsgesetz gespürt habe, vom Taxifahrer bis zum Universitätsprofessor. Also es gab sehr, sehr viel Zustimmung und die Menschen haben gesagt, es war ganz wichtig, dass sie da was unternommen haben und wir werden das fortsetzen.
Sie sagten, das Bundesverfassungsgericht ist unverzichtbar und Sie werden Ihre Aktivitäten fortsetzen, aber wäre nicht auch mehr Engagement der Leute, der, wie es so schön heißt, Bürger selber unverzichtbar.
Ich kann die Frage nicht endgültig beantworten, warum die Bürger so gleichgültig sind. Sie sind ein bisschen aufgewacht, als sie merkten, dass der Staat oder die Finanzämter sehr viel leichter an ihre Konten kommen heute. Das hat sie zeitweise beunruhigt, aber die Beunruhigung ist auch schon wieder verraucht. Ich meine, dass eine freiheitliche Gesellschaft, auch wenn sie im Großen und Ganzen stabil ist, immer wieder gegen Erosion geschützt werden muss. Und dieser Erosionsprozess, den wir jetzt erleben, ist so noch nie da gewesen. Und das muss den Menschen immer wieder gesagt werden. Und dann hoffe ich, dass das Thema auch bei Wahlen eine größere Rolle spielt. Das ist also eine Möglichkeit für die Bevölkerung, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Also diejenigen zu wählen, die diese Gefährdung ernst nehmen.
Wie wäre das? Heute noch Ihre
Wahlempfehlung geben. Wir stehen weit vor einer Wahl, aber bisher hat es jedenfalls keine Rolle gespielt. Das Thema wurde ruhig gestellt. Die SPD hat sich sehr bemüht, keine Angriffsflächen zu geben. Chili ist weit über das Ziel hinausgeschossen. Ich fürchte, dass das in der jetzigen Großen Koalition so weitergeht. Die Art, wie die BND-Affäre, was die politische Verantwortlichkeit angeht, vertuscht werden soll, das ist Schlimmes befürchten. Also hoffen wir auf eine muntere Opposition zunächst mal.